Hallo und herzlich willkommen. Die Marketing Mastermind Staffel Nummer 4, Episode Nummer 19, nachdem wir uns das letzte Mal mit dem Thema Authentizität beschäftigt haben. Authentizität, da knackt es auch im Mikrofon bei dem Begriff. Sprechen wir heute über ein ganz anderes Thema, dazu gleich mehr nach dem Intro. Und noch einmal ein herzliches Willkommen zur Ausgabe Nummer 19 in der Staffel Nummer 4 der Marketing Masterminds. Heute mit dem wunderbaren Andreas Pfeiffer. Hallo Andreas.
Hallo Stefan. Wie schön, so angekündigt zu werden.
Ja, der Andreas. Andreas Pfeiffer, er ist nämlich Heldenhelfer, das wisst ihr schon. Und er hilft, Kunden zu finden, zu begeistern, zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer. Und ihr findet ihn unter der gleichnamigen URL dieheldenhelfer.de.
So ist es. Schön, Andreas. Das hast du gut gemacht. Vielleicht willst du deine Positionierung direkt mal anschließen.
Komm, das machen wir gleich hinterher. Ja. Ich bin der Stefan Ponitz. Ich bin Beratungsexperte für Digitalmarketing und Vertriebsstrategien. Beschäftige mich intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz im Online-Marketing und ihr findet mich unter focus-ecommerce.de.
Aber heute ist er live und in echt dabei, nicht über eine KI zugespielt.
Keine KI. Ja, und der Norbert fehlt. Ihr wisst, wer schon länger hier dabei ist und hier öfters zuhört, der weiß, wir haben normalerweise noch den Norbert Schuster. Er ist wieder in irgendwelchen Hotels oder ICEs unterwegs. Unser Experte für Vertrieb und Marketing, Erfinder der Wasserlochstrategie, den ihr unter strike2.de findet, hat heute leider keine Zeit für uns.
Ja, da geht Kundengeschäft vor. Es gab jetzt immer so ein bisschen an, als hätten wir keins, aber wir haben es geschafft, wieder mal uns 5,5 Stunden für euch Zeit zu nehmen und eine neue Episode einzuspielen.
Ah, ich hatte vorhin, das muss ich jetzt so kurz einwerfen, weil das gerade so schön passt, ich hatte vorhin ein Gespräch gehabt, auch mit einem Unternehmer, der hat eine Agentur. Und da habe ich so gesagt, naja, erfolgreich bist du ja nicht, wenn du ausgelastet bist. Ja, sondern viel erfolgreicher sind ja diejenigen, die doppelt so viel verdienen, aber nur die Hälfte arbeiten. Ja, so wie wir. Ja, mhm. Wir haben Zeit für Podcasten. Andere müssen irgendwo stehen und Geld verdienen. Also,
Norbert, wenn du das hörst, gib uns ein Stichwort und dann wissen wir, dass du auch diese Episode mit uns verfolgst.
Ja, das ist ja aber, ich bin ja heute hier nur Gast. Ne? Ich habe ja noch gar nicht gesagt, um was es in der Episode geht. Aber es ist natürlich das Thema von Andreas. Und das wisst ihr auch in jeder Episode, fast in jeder Episode. Wir kommen an diesem Thema nicht vorbei. Und jetzt haben wir gesagt, heute, und wir gucken mal vielleicht auch noch die nächste Episode, widmen wir einfach diesem Thema. Andreas, über was reden wir denn?
Also ich bin mir sicher, wir werden zwei Episoden brauchen, weil es ist nicht nur mein Lieblingsthema, sondern es ist auch ein sehr umfassendes und ein sehr grundsätzliches Thema.
Selbstverständlich, also mit Sicherheit auch das wichtigste Thema.
Ganz genau. Und es geht um die Positionierung von Unternehmen, von Marken, von Unternehmerinnen und Unternehmern. Also Positionierung im Marketing, im Vertrieb und überhaupt ja auch im echten Leben. Wie geben wir uns, mit was für Botschaften gehen wir raus, für was stehen wir? Und das ist keine Frage von großen oder kleinen Unternehmen. Das trifft die One-Woman-Show und die One-Man-Show genauso wie ein mittelständisches Unternehmen oder auch einen Konzern. Der zerfällt möglicherweise in mehrere Marken, die dann eigene Positionierungen haben. Aber im Endeffekt ist es die Basis für fast alles. Und eines meiner Seminare dazu hat den Untertitel »Positionierung ist nicht alles«. Aber ohne Positionierung ist alles nichts. Und da stehe ich tatsächlich seit Jahren dahinter. Wer glaubt, es geht ohne, dem geht's wie beim Zwiebelnschneiden. Am Anfang denkt man, ach, geht schon irgendwie. Und dann sitzt man heulend in der Küche. Und damit ihr nicht heulend in der Küche steht oder sitzt und denkt, warum habe ich keine Positionierung und warum läuft's entsprechend bei mir nicht so wie gewünscht, haben wir heute mal ein paar Dinge dabei, die erklärt, warum eine klare Positionierung uns wirklich weiterhilft, uns vom Wettbewerb abzuheben, wie wir Vertrauen dadurch aufbauen können. Das hatten wir ja in der letzten Episode zur Authentizität auch. Da war ja Vertrauen und Transparenz ein ganz, ganz wesentlicher und wertvoller Aspekt. Und ja, letztlich hilft uns die Positionierung ja auch, die richtigen Kunden anzusprechen oder, um im Bilde eines Magneten zu bleiben, die richtigen anzuziehen und die, die nicht zu uns passen und mit denen wir uns zum Schluss möglicherweise nur rumärgern, die auch auf Distanz zu halten. Also diese Magnetfunktion mit einem Plus- und einem Minuspol, das hat die Positionierung auch. Was Stefan und ich in dieser Episode zeigen wollen, ist zum einen ein paar Grundlagen zur Positionierung. Was versteht man darunter? Die meisten von euch werden den Begriff gehört haben. Viele haben vielleicht auch eine vage oder auch konkrete Vorstellung. Wir wollen das ein bisschen schärfen. Und ja, warum ist die Positionierung für den Erfolg des Unternehmens so maßgeblich? Und wir zeigen euch in mindestens 7 Schritten, würde ich mal sagen, auf, wie man eine Positionierung entwickelt, wie man sie einzigartig macht. Und vielleicht haben wir das eine oder andere Beispiel auch dabei, um das ein bisschen zu veranschaulichen.
Ich merke schon, ihr Lieben da draußen, lehnt euch zurück, schnappt euch euer Popcorn, nehmt euch euer Getränk eurer Wahl. Andreas schmeißt jetzt die nächsten Stunden. Ich komme ja kaum dazwischen. Andreas ist voll in seinem Element, was das Thema Positionierung angeht. Ich frage einfach mal so zwischendurch, ja?
Ja, unterbrich mich gerne, aber das war eben kein Scherz mit den 5,5 Stunden. Ich könnte wirklich am Stück so lange darüber reden. Keine Angst, das tun wir nicht. Wir glauben ja immer, wir halten uns an die 30 Minuten. Ich habe mal so geguckt, die letzten Episoden waren eher um die 40 Minuten, aber da wollen wir auch wieder heute landen und in 14 Tagen. Bei den 40 Minuten. Und dann in 14 Tagen an der Stelle wieder anknüpfen.
Nein, das wird schon. Und das ist ja, am Ende ist es natürlich so, das ist ja so ein betriebswirtschaftliches Thema, ne? Man hört immer so ganz viel auch von Beratern. Es gibt inzwischen ja auch Berater, die machen nichts anderes als nur Positionierung. Du hast ja auch einen großen Schwerpunkt bei dir in der Marketingberatung mit dem Thema Positionierung. Mhm. Da gibt's, man muss Positionierung, man muss sich über Zielgruppen, Personas und USPs, und das ist dieser ganze betriebswirtschaftliche Kram drumherum. Was verstehen wir denn unter Positionierung? Also Positionierung klingt ja so irgendwie wie eine Ortsbestimmung, ne? Eine Position. Also gut. Eine Position ist ja für mich erstmal, wo bist du denn gerade, auf welcher Position? Und eine Position kann die sich vielleicht ja auch ändern. Ich kann ja auch von der einen zur nächsten Position irgendwie laufen oder gehen. Um was geht's denn bei dem Thema Positionierung?
Also das Stichwort sagt es tatsächlich schon aus. Es ist eine Positionsbestimmung, und zwar die Position, die wir zum einen im Markt einnehmen. Da grenzen wir uns von Mitbewerbern ab. Und die Position, die wir in den Köpfen unserer Wunschkunden, unserer vielleicht über Buyer-Personas definierten Menschen oder Unternehmen definieren und besetzen wollen. Und ihr wisst es, es ist nicht einfach, in die Köpfe unserer Zielgruppen reinzukommen und dort einen Platz einzunehmen, unter dem sie uns nicht nur verorten, sondern auch, wenn es drauf ankommt, wiederfinden. Weil wir können ja generell davon ausgehen, im Marketing, wenn wir eine Botschaft aussenden, trifft es nicht zwangsläufig den richtigen Zeitpunkt. Es trifft vielleicht die richtigen Menschen, aber die sagen, ja, ist interessant, kommt theoretisch auch für mich in Frage, aber gerade nicht. Aber in einem halben Jahr ist vielleicht das gerade nicht in ein gerade jetzt umgewandelt worden. Jetzt suchen die wieder nach einem Anbieter. Und dann ist es wichtig, dass wir dann mit unserer Positionierung wieder zu entdecken sind und dafür stehen, was wir damals ausgesendet haben. Also Positionierung hat ganz stark mit der Position, mit dem Standort zu tun, und das ist im tatsächlichen wie im übertragenen Sinne zu verstehen. Und du hast eben das Stichwort genannt, mit dem es in der Positionierung generell losgehen sollte, und das ist definitiv die Zielgruppe oder, wie ich lieber sage, die Wunschkunden. Weil am Anfang können wir uns tatsächlich hinsetzen und sagen, wir definieren jetzt mal die Kunden, mit denen wir gerne und am liebsten und am effizientesten arbeiten können, die uns die meiste Arbeitsfreude bringen, die uns die schönsten Aufträge bringen und mit denen man danach auch nicht übers Geld diskutieren muss, weil die einfach wissen, was unsere Leistung wert ist. Also, mit welcher Zielgruppe bzw. mit welchen Zielgruppen reden wir? Und das können wir ganz klar sagen, je größer der Laden ist, umso mehr Zielgruppen können wir in der Regel bedienen. Aber selbst jetzt bei Stefan, bei Norbert und bei mir, gut, die Heldenhelfer sind zu zweit, aber trotzdem eben ganz kleine Einheiten, auch wir haben alle schon mehrere Zielgruppen. Wenn wir mal Norbert als Beispiel nehmen, Norbert schreibt Bücher, das ist eine andere Zielgruppe, als wenn er Veranstaltungen moderiert und wiederum eine andere Zielgruppe, wenn er über Vertriebsmaßnahmen im B2B-Marketing Workshops hält. Also kann man sich gut vorstellen, verschiedene Zielgruppen und die brauchen einen entsprechenden Kundennutzen und ein Nutzenversprechen. Das Stichwort USP fällt in der Regel in diesem Zusammenhang dann immer. Und Stefan, wie definierst du USP? Was heißt das für dich?
Naja, das ist für mich ein Mehrwert, den meine Kunden von mir bekommen, den sie woanders so nicht bekommen. Mhm. So würde ich also den USP definieren, ne? Also den Unique Selling Point, also wo grenze ich mich ab, was macht mich einzigartig. Mhm. Aber für mich ist nicht nur, was macht mich einzigartig, sondern welcher Nutzen ist bei meinen Kunden eigentlich einzigartig. Ja.
Und das ist genau, ich will mal sagen, das Manko, was wir früher hatten. Also wörtlich übersetzt heißt es eben Unique Selling Point oder Unique Selling Proposition, also das Versprechen. Das Einzigartige mit der Einzigartigkeit ist es immer schwerer geworden, weil es gibt kaum noch Märkte, wo ich ein Produkt habe, wo ich wirklich sagen kann, da sind wir einzigartig, sondern in der Regel gibt es eben Anbieter, die es vielleicht nicht genauso wie wir, aber doch ähnlich tun. Und ja, dann muss man sich überlegen, liegt die Einzigartigkeit im Produkt oder in der Dienstleistung oder liegt die Einzigartigkeit in uns selbst? Und ich habe mal eine Übersetzung gelesen, die hieß, USP ist Unique Strength Profile, also das einzigartige Stärkenprofil, was eine Beraterin oder ein Berater mitbringt oder ein Dienstleistungsanbieter oder auch jemand, der ein Produkt erfunden hat oder einen bestimmten Service bietet. Und das fand ich sehr angenehm, weil da habe ich gemerkt, ja, das können auch ganz kleine, also wirtschaftlich ganz kleine Anbieter durchaus für sich besetzen. Und es ist sehr viel schwerer, Personen zu kopieren und deren Botschaft, deren Talente, deren Stärken, als jetzt nur vom Produkt auszugehen.
Darf ich zwischendurch Fragen stellen?
Ja, wenn es nicht anders geht, mach mal.
Ja, okay, ich melde mich auch zwischendurch. Du hast vorhin ja von mehreren Zielgruppen gesprochen. Wir hatten ja in der letzten Folge so schön über das Thema Authentizität gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, es hat sich so ein bisschen angehört, aber so ganz habe ich es nicht verstanden. Heißt das für dich, ich positioniere mich auch je nachdem, in welcher Rolle oder mit welcher Zielgruppe ich es gerade zu tun habe, neu? Oder ist meine Positionierung immer gleich? Also ich würde zum Beispiel für mich in Anspruch nehmen, wenn ich jetzt hier Podcast, habe ich wahrscheinlich eine andere Zielgruppe, als wenn ich in einem Business-Netzwerk irgendwo pitche, habe ich wieder eine andere Zielgruppe, als wenn ich bei einem Kunden irgendwie einen Vortrag halte. Ich würde aber sagen, meine Positionierung ist trotzdem überall identisch.
Genau. Deine Positionierung bleibt, die kann sich über die Jahre durchaus entwickeln, so wie du vorhin gesagt hast, ich kann ja meine Position im Markt eigenständig nicht nur bestimmen, sondern auch mit der Zeit wechseln. Und wenn man bei dir mal sieht, wo du ursprünglich herkamst und in was für Positionen du mit Agenturen, mit Beratungsunternehmen unterwegs warst und wie du heute einen nachvollziehbaren, auch für mich sehr glaubwürdigen Schritt Richtung KI gemacht hast, ein Thema, was dich damals nicht begleiten konnte, weil es noch gar nicht erfunden war. Das ist eine Positionierungsverschiebung, wobei ich glaube, deine Kernansätze, denen bist du wahrscheinlich treu geblieben, aber du beachtest es oder beobachtest es und berätst dazu aus einer weiteren Perspektive. Mhm. Also Positionierung beibehalten, plädiere ich auch immer sehr stark dafür, weil wenn wir es mal geschafft haben, so eine Positionierung in die Köpfe zu bekommen, dann wäre es grob fahrlässig und wirtschaftlich auch durchaus gefährlich, das zu verlassen, um zu sagen, ach, jetzt bin ich mit was ganz anderem unterwegs. Und in 2 Jahren wirst du nochmal dein blaues Wunder erleben und irgendwann sagen die Leute, ich kann dem nicht mehr folgen. Und wenn ich ehrlich bin, ich will dem auch gar nicht mehr folgen. Das ist nicht unser Ziel. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ja, das ist so, ihr könnt es da draußen nicht sehen, weil ihr ja uns zuhört, aber ich sehe Stefan im Videobild und er hebt wie ein Grundschüler seinen Finger und möchte was sagen. Stefan, du hast das Wort.
Nee, ich möchte noch eine Frage stellen.
Ja.
Wenn du erlaubst.
Ja,
bitte. Weil du mich eben gerade nach meinem USP gefragt hast. Das finde ich auch immer ganz spannend. Also ich sehe ja viele Positionierungsexperten irgendwie pitchen in den Unternehmernetzwerken, in denen man so irgendwie unterwegs ist. Und ich habe immer das Gefühl, die verwechseln Positionierung mit USP. Ja, also die sagen immer, deine Positionierung muss einzigartig sein. Wo ich dann immer denke, ja, muss jetzt meine Positionierung einzigartig sein oder sollte mein USP innerhalb meiner Positionierung einzigartig sein? Vielleicht kannst du das nochmal für mich und vielleicht gibt es ja auch diese ein oder andere Verwirrung bei den Zuhörern, vielleicht nochmal so ein bisschen aufdröseln eigentlich. Was ist eigentlich die Positionierung? Wo ist der Unterschied zum USP? Und warum sollte ein USP einzigartig sein, aber eine Positionierung, das ist okay, wenn die nicht einzigartig ist. Oder vielleicht liege ich ja auch falsch und du sagst auch, die Positionierung muss einzigartig sein.
Nee, ich gehe da tatsächlich mit dir. Also die Position, die ich einnehme, hängt ja damit zusammen, wer bin ich, für was stehe ich, welche Leistungen biete ich an, wie mache ich das möglicherweise. Das ist eine Position, die möglicherweise andere auch besetzen können, vielleicht nicht in meinem Markt oder nicht in meiner Region oder nicht in meinem Vertriebsgebiet. Aber das ist noch allgemeiner. Wenn ich dann auf meinen konkreten Service oder meine konkrete Leistung eingehe, dann ist es gut, ich werde immer präziser, bewege mich, wenn man so will, in einer Nische oder ihr habt sicherlich schon oft das Stichwort einer Spitzenpositionierung gehört. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es eine Positionierung an der Spitze ist, sondern dass sie spitz formuliert ist. Das ist für mich beim USP sehr viel wesentlicher als bei der Positionierung. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Kunden, die Frau hat eine Schwimmschule und die hat sich auf Kinder spezialisiert ab 3 Jahre und die spricht sie mit einer ganz speziellen Methode an. Das heißt, Schwimmschule für Kinder ab 3 Jahren ist zunächst mal die Positionierung. Das tut sie in einem ganz bestimmten Gebiet in Deutschland. Und sie spricht Eltern an, die Wert legen auf eine frühe Wassergewöhnung der Kinder. Also, dass die sich möglichst früh in diesem Element gut bewegen können. Sie bietet kein Babyschwimmen an. Das wäre eine andere Positionierung. Mhm. Aber die Einzigartigkeit, wie sie das tut, ist, sie hat eine Methode entwickelt, die ungewöhnlich ist und mit der sie aber sehr große Erfolge hat. Und das kann sie auch nachweisen, weil sie ihren jüngeren Bruder, mit dem sie früher viel unterwegs war und in vielen Schwimmhallen trainiert hat, den hat sie bis zur Olympiareife gebracht. Und das ist, ich glaube, schon ein ziemlich guter Beweis zu zeigen, guck mal, so funktioniert das. Klar, sie wird nicht alle Kinder zu Olympiaschwimmern und Schwimmerinnen machen können, aber es ist eine Methode, die sie hat, die sie entwickelt hat und nach der sie trainiert. Und das ist eine Einzigartigkeit in ihrem Produkt, in ihrem Leistungsangebot der Schwimmschule.
Mhm.
Auch ein schönes Beispiel, was ich immer ganz einleuchtend finde, ist ein IT-Dienstleister. Die gibt's ja nach wie vor, ich will nicht sagen wie Sand am Meer, aber der Bedarf ist riesig. Und ein IT-Dienstleister hat sich auf kleine Handwerksbetriebe spezialisiert. Also eine ganz klare Zielgruppensegmentierung, so wie wir das bei den Heldenhelfern auch gemacht haben, indem wir sagen, wir arbeiten für Gastgeber. Hotels, Restaurants, Cateringbetriebe, Kaffeehäuser, und alle anderen, die sich eben auch als Gastgeber verstehen. Dieser IT-Dienstleister hat sich jetzt die kleinen Handwerksbetriebe rausgesucht. Und was macht er da? Er bietet dieser speziellen Zielgruppe einfache Lösungen an, praxisnahe Lösungen an, die kein großes IT-Wissen erfordern. Weil er hat es nicht mit einer großen Firma zu tun, nicht mit einem großen Unternehmen, die eine eigene IT-Abteilung haben, sondern der berät in diesem Handwerksbetrieb Chefin oder Chef und vielleicht noch jemand in einer Leitungsfunktion. Aber oft sind solche Betriebe ja nur 5 oder 8 Mitarbeiter groß, also Abteilungen in dem Sinn gibt es da oft gar nicht. Richtig. Und das ist, finde ich, auch eine vernünftige Herangehensweise mit der Option, wenn es gut läuft und er wächst, kann er das ja durchaus erweitern. Ohne seiner Positionierung untreu zu werden, kann er das skalieren. Und das würde ich eigentlich jedem raten, der da draußen auf der Suche ist, nicht gleich ganz groß zu denken, aber die Chancen mit einzubauen. Irgendwann bin ich mal nicht mehr alleiniger Anbieter, sondern habe vielleicht ein Team. Irgendwann mache ich das nicht nur an meinem Wohn- oder Arbeitsort, sondern ich gehe darüber hinaus. Irgendwann mache ich es auch in einer anderen Sprache oder. Das kann sich erweitern. Und wie man an uns sieht bei den Heldenhelfern, bei uns hat sich das erweitert. Das hat sich erweitert von ursprünglich Gastgewerbe, Hotellerie, Gastronomie, über weitere Unternehmen, die gesagt haben, wir fühlen uns auch als Gastgeber, zum Beispiel eine Arztpraxis oder eine Tanzschule oder ein Theater. Die haben gesagt, wir brauchen auch Gastgeberqualitäten. Und irgendwann kam eine Zielgruppe dazu, die wir am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatten. Das sind die Vereine. Und hätte mich einer auf Vereine angesprochen, hätte ich gesagt, ja, mag sein, dass die Bedarf haben, aber ich glaube kaum, dass die sich da so sehr für interessieren. Und ich glaube auch nicht, dass die Geld dafür haben oder Geld in die Hand nehmen können, sowas zu entwickeln. Weit gefehlt. Und heute machen wir durchaus einen gewissen Teil in der Beratung von Vereinen, im Vereinsmarketing, aber auch in der Schulung von Vereinsmitgliedern in diesem Bereich. Und daran sieht man, wenn das auf eine gewisse Skalierbarkeit ausgelegt ist, dann kann das gut funktionieren, ohne dass man sich an seiner Philosophie untreu wird.
Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie es immer noch wirklich große Marken oder Startups, die zumindest sehr, sehr viel Geld in ihr Marketing stecken, wie oft die immer noch diese banalen Positionierungsfehler machen, aus denen sie dann irgendwann nicht mehr rauskommen. Ne? Also mir fällt zum Beispiel Flaschenpost ein. Ne? Flaschenpost.de, Getränkelieferung, so kamen die her. Irgendwann haben sie sich überlegt, ey, wir könnten ja auch neben Getränken noch irgendwie auch Lebensmittel liefern. Mhm. Und jetzt passt natürlich Flaschenpost überhaupt nicht mehr irgendwie, ne? Um die Getränke. Und ich frage mich, ey, hat denn bei denen, wie die gegründet haben, nicht einer mal irgendwie 2 Jahre im Voraus gedacht, dass sowas vielleicht irgendwie passieren könnte? Oder was du ja auch ganz oft hast, ist das Thema Internationalisierung, ne? Von, dass du im Prinzip dir eine deutsche Marke irgendwie baust und dann ganz schnell eigentlich im Ausland irgendwie auch skalieren möchtest und dann plötzlich in das Problem kommst, dass du sagst, eigentlich muss ich jetzt internationalisieren. Jetzt haben wir hier eine DE-Seite und ein deutsches Wort irgendwie dahinter. Und eigentlich weiß keine Sau auf der Welt im Prinzip, wer wir irgendwie sind. Findet man auch noch relativ häufig. Man denkt, das sind doch alles Sachen. Das hast du ja hier bei uns im Podcast vor 10 Jahren schon erzählt, ne? Also warum haben die denn nicht zugehört?
Ja, das ist die eine Frage. Warum hören die uns eigentlich nicht zu und machen nicht das, was wir ihnen sagen? Zum anderen, und ich glaube, das ist fast schon eine Erklärung, also eine Antwort ist, in die Marketingabteilungen der etwas größeren Firmen kommen oft Leute dazu, denen wird gesagt, das ist unsere Marke, das ist unsere Positionierung, das ist unsere Botschaft. Daran rütteln wir nicht. Deine Aufgabe ist es, das in Maßnahmen umzusetzen. Sondern wenn du dem neuen Mitarbeiter von vornherein untersagst, solche Dinge in Frage zu stellen, dann entwickelt sich das einfach immer weiter. Und die Flaschenpost hat im Moment viel Mühe damit, in den Kampagnen immer zu sagen, ja, wir liefern Getränke, aber auch andere Sachen. Und viel Werbebotschaftsplatz geht dafür verloren, zu erklären, was sie eigentlich außerdem noch machen, außer ihrem Kernbusiness, für das sie bekannt sind. Und so auch immer die Frage, nehme ich denen das ab? Können die genauso gut Speisen und frische Gebäcksachen und ähnliche Dinge zu mir nach Hause bringen, wie die Getränke in Flaschen. Jetzt käme eigentlich der Punkt, wo wir Norbert gut gebrauchen könnten. Weil wenn wir über die Zielgruppen sprechen und über die Fokussierung auf bestimmte Wunschkunden, dann fällt ein Stichwort. Stefan, du hast es vor Augen und parat.
Die Persona.
Genau, die Bayer-Persona oder wenn es sich um einen neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin handelt, die jetzt habe ich das Stichwort vergessen. Die Candidate-Persona, danke schön. Oder wir haben uns ja in der letzten Zeit des Häufigeren in Wahlen und Wahlkämpfen bewegt. Auch da gibt es entsprechende Persona-Modelle. Eigentlich können wir Personas für alles aufbauen. Das bekannteste und der Ursprung des Persona-Konzepts liegt eben in der Bayer-Persona. Und die können wir nicht nur aufgrund ihrer demografischen Daten beschreiben, sondern auch, was für Wünsche haben die, was für Probleme haben die, was für ein Kaufverhalten, was sich ja im Moment permanent ändert. Was für ein Kaufverhalten haben die. Also das Persona-Konzept ist interessant, wenn ihr sagt, wir haben eine vage Vorstellung von unserer Zielgruppe, weil wir haben das nie so richtig festgeschrieben. Und es lohnt. Und es lohnt auch in einem Team das mal zu machen, um ja das eigene Team in diese Gedankenwelt mit reinzuholen und dann sicher zu sein, für wen wollen wir gerne arbeiten. Da kann man Kundeninterviews durchführen, da kann man Umfragen durchführen, da kann man einfach mal in den Datenschatz reingucken. Das ist jetzt dein Stichwort, Stefan. Der Datenschatz in einer Firma wird oft gar nicht gehoben, obwohl er sehr aussagekräftig ist.
Ja, und ich habe auch gerade noch ein anderes Stichwort im Kopf, weil du das sagtest, für was man die Persona irgendwie auch nutzen kann. Geht zum Andreas, macht mal das Thema Positionierung durch, geht zum Norbert, macht mal das Thema Persona durch. Und dann brauchen wir vielleicht noch so ein, zwei andere Themen und dann haben wir auch extrem viel mit mir KIs trainieren. Ne? Also wenn wir so Corporate-KIs trainieren, dann sind das eigentlich genau die Daten, die wir haben wollen, mit denen wir künstliche Intelligenz nachtrainieren, um dann zu sagen, im Prinzip, diese KI soll interagieren wie ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in unserem Unternehmen. So, dazu braucht aber diese KI genau diese ganzen Informationen. Was ist die Positionierung? Wer sind die Kunden? Was ist ein USP? Und da sage ich auch immer, ey, wenn ihr im Marketing unterwegs seid und sowieso schon Personas erstellt habt, super, dann gibt die Persona der KI nichts Besseres. Wenn ihr dann danach irgendwie Webseitentexte, Socialtexte oder sonst irgendwas generiert, ist ja super, wenn die KI schon mal so den Nutzen, die Risiken, die Chancen, die Wünsche meiner Zielgruppen im Prinzip kennt und kann im Prinzip echt ziemlich gute Texte schreiben. Also das fällt mir nur so am Rande ein, dass das nicht nur für das, was du eben gesagt hast, relevant ist, sondern gegebenenfalls auch für das ganze Thema KI.
Das stimmt. Um nochmal auf das Thema Daten zurückzukommen, du bist ja sehr stark in der Datenerhebung, Datenauswertung, zu gucken, was sagen uns diese Daten, wie kann man die interpretieren. Auch das hilft dabei, Zielgruppen besser kennenzulernen und auch die spezifische Struktur eines Kundenstamms und deren Verhalten zu analysieren und daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie können wir die noch besser erwischen oder vielleicht fehlt uns auch jemand, der noch gar nicht so abgebildet ist, weil sich eine Zielgruppe halt gerade mal wandelt.
Ja, vor allem kannst du über die Daten, was du ja immer schön machen kannst, sag ich mal, in deinen Kampagnen mal abgleichen. Stimmt denn die Menschen, die ich erreicht habe, mit meiner Persona überein? Mhm. Also man muss sich immer bewusst sein, ne, das, was auf der Webseite ist, was wir dort so an Daten messen, an Verhaltensdaten, aber auch wenn wir irgendwie bei Google Analytics zum Beispiel unterwegs sind, demografische Daten, die wir dort bekommen, etc. Das sind keine Marktdaten, sondern das ist ja alles selbst gemacht an der Stelle. Also das, was ich dort sehe, ist die Zielgruppe, die ich erreiche, aber nicht zwangsläufig die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Und diesen Abgleich mal zu machen, zu sagen, im Prinzip, ich habe hier im Marketing ja eine Persona definiert, ich habe mir Ziele definiert und jetzt gucke ich mal im Prinzip auf der Webseite, ob das tatsächlich für mich so funktioniert oder nicht. Oder vielleicht stelle ich auch fest, hey, ich habe da ja eine Zielgruppe, die funktioniert verdammt gut für mich im Marketing, weil da haben wir ganz viele Leads, da haben wir ganz viele Bewerbungen oder sonst irgendwas. Die stimmt aber gar nicht mit meiner Persona überein. Ne? So eine Persona ist ja ein Wunschmodell. Das heißt, da kann man auch nochmal überlegen, hat man denn tatsächlich die richtigen Wünsche gehabt oder gibt es vielleicht nicht sogar eine Persona, wo wir realistisch viel näher noch dran sind?
Also ihr seht, ihr könnt Norbert, Stefan und mich mit verschiedenen Spezialitäten in euer Team holen und wir können euch aus unserer Perspektive jeweils weiterhelfen. Wichtig, und das ist mir wirklich, also das ist mir ein sehr ernstes Anliegen, holt euch, wem immer ihr vertraut, in euer Positionierungsteam aber holt euch jemand, der euch ernst nimmt, der euch zuhört und der euch nicht seine Lösung überstülpt. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Positionierung, die von einem Berater oder einem Beratungsunternehmen ausgearbeitet wurde, die aber nicht aus euch heraus entwickelt wurde, sondern euch so übergestülpt wurde wie so eine Glocke. Und dann sagt der Berater, und unter der Glocke werdet ihr jetzt bitte glücklich und erfolgreich. Und ihr sagt, das ist aber nicht unsere Welt. Das ist es einfach nicht. Deswegen unsere Positionierungsworkshops laufen immer über, wir fragen erstmal viel ab. Wir lassen die Firmenvertreter viel über sich selbst und die Marke erzählen. Und dann gehen wir hin und versuchen, das zu verdichten, zu präzisieren, nachzuhaken. Aber zum Schluss ist es ein Schatz, der im Keller lag und der gemeinsam gehoben wurde. Und wenn da ein paar Edelsteine dabei waren, dann kann man die anschließend polieren und wirklich zum Strahlen bringen. Aber der Schatz muss im eigenen Keller liegen und darf nicht von außen kommen, weil das gerade angesagt ist, weil das gerade ein Trend ist, weil das jetzt alle gerade wollen. Ihr müsst euch immer mit dem Gedanken auseinandersetzen, meine Marke soll nicht jetzt ganz schnell erfolgreich werden, sondern die soll es auch noch in 2, in 5, in 10 Jahren geben. Und da hat sich möglicherweise einiges wieder verschoben. Also kein Mensch kann so Entwicklungen wie KI vorhersehen. Also irgendwann gibt es ein paar, die es ein bisschen früher sehen, aber hätte man uns am Anfang unseres Podcasts dazu gefragt, hätten wir gesagt, ja, langt für Science Fiction, aber für unsere Arbeitsrealität eher nicht.
Ja, und dann ist auch wieder das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, und deswegen passen die Themen wirklich so schön aufeinander. Ne? Du hast gesagt, das muss aus dem Keller kommen, der Schatz. Am Ende macht eine Positionierung, kommt erstmal aus mir heraus und irgendjemand muss die rundschleifen, muss das irgendwie rund machen. Und das hilft mir nachher auch authentisch zu sein. Ne? Und nicht zu sagen, im Prinzip, da habe ich irgendwie so eine externe Positionierung bekommen, die aber überhaupt nicht zu mir als Mensch, die nicht zum Unternehmen. Also bei mir ist es noch viel einfacher, ne? Weil ich jetzt, sage ich mal, als Person unterwegs bin. Aber auch für eine größere Marke, die muss ich natürlich auch mit den Werten, Visionen, Ideen eines Gründers oder der Gründer am Ende identifizieren. Und wenn die irgendwie nicht aufgenommen werden, dann ist nachher nichts mit authentisch im Marketing. Dann müsst ihr euch da echt ganz schön viel künstlich zusammenbasteln, irgendwie, damit es einigermaßen rund alles wirkt, was ihr da tut.
Und das fühlt sich in der Regel nicht gut an. Wir fühlen uns nicht wohl unter diesen fremden Glocken, die uns da übergestülpt worden sind. Oder es ist so, als würden wir falsche Klamotten tragen, die zwar gerade dem Zeitgeist und der Mode entsprechen, aber es sind einfach nicht unsere und das spüren wir dann tagtäglich. Und das spüren übrigens auch unsere Teammitglieder, die mit uns an dem Strang ziehen sollen, ist schwierig. Kommen wir mal zu dem Thema Einzigartigkeit und Differenzierung. Wir haben es ja eben schon angesprochen. Man fragt sich immer wieder, warum ist denn das eigentlich wichtig? Was bringt uns das denn eigentlich? Nur wer anders ist als die Konkurrenz, bleibt im Gedächtnis der Kunden. Ansonsten bist du ein MeToo-Anbieter, ein MeToo-Produkt, wo man sagt, ja, habe ich schon gehört, kenne ich auch etliche andere. Warum soll ich zu dir kommen? Und wenn da keine schlüssige Antwort kommt, dann wird es an der Stelle schon schwierig. Wir hatten in früheren Episoden schon über die Customer Journey gesprochen. Also wenn es um die Entscheidung geht, gehe ich zum Anbieter A oder zum Anbieter B, dann liegt es oft daran, dass Anbieter A, wenn er die präferierte Wahl ist, einfach eine schlüssigere Antwort hat. Was differenziert uns von den anderen? Kunden entscheiden sich nämlich immer für ein Unternehmen, wenn das etwas anbietet, was die anderen nicht haben. Das wäre Einzigartigkeit. Oder Variante B, Differenzierung, wenn dieses Unternehmen zwar eine bekannte Lösung anbietet, aber sie erbringt diese Lösung schneller oder besser oder einfacher. Wenn es ganz arm rausläuft, dann bietet sie es einfach nur billiger an. Billiger ist keine Positionierungsstrategie. Da rate ich dringend von ab, weil das setzt immer eine Abwärtsspirale in Bewegung, wo es zum Schluss nur noch um den Preis geht und da bleibt Qualität und Leistungsversprechen natürlich auf der Strecke. Aber das ist die Definition, die ich einleuchtend finde. Einzigartig, wenn ich es machen kann, was andere nicht haben, oder Differenzierung, wenn es mehrere Anbieter einer bekannten Lösung gibt, dann muss ich sie irgendwie anders erbringen können, damit ich in den Köpfen bleibe. Sagen wir mal, ein Friseur der ausschließlich auf natürliche Haarpflegeprodukte spezialisiert ist. Der kann was anderes erzählen als der klassische Friseur, der sagt, um sowas kümmere ich mich gar nicht. Oder wir haben hier in Wiesbaden, wo die Heldenhelfer sitzen, einen Catering-Service, die bieten afghanische Spezialitäten an, und zwar authentisch. Das sind Afghanen, die das anbieten. Das ist ein ganz wunderbares Catering-Unternehmen mit tollen Speisen, und das machen die auch mit Business-Events. Und natürlich ist das eine ganz andere Aussage, als wenn ich zu einem klassischen Caterer gehe. Ich will es jetzt nicht Standard-Caterer nennen, die können sehr gut sein, aber naja, das ist doch deutlich vergleichbarer als das, was dieses afghanische Team da auf die Beine stellt.
So, Andreas.
Jetzt sag nicht, die 5,5 Stunden sind schon wieder rum.
Die sind noch nicht rum, nein.
Gut.
Aber ich frage dich jetzt, glaubst du wirklich, dass wir 2 Episoden brauchen?
Nein.
Oder vielleicht nicht eher 3, ja. 4 oder 5?
Ja, es wird eine Serie.
Weil ich will ja wenigstens gucken, dass wir jetzt innerhalb der 40 Minuten bleiben.
Ja.
Und wir haben ja auch noch unsere Picks.
Das stimmt.
Ne, die wir noch machen wollen. Und dann würde ich einfach sagen, nehmen wir das Thema Einzigartigkeit. Damit starten wir dann in der nächsten Episode wieder. Gucken jetzt aber nochmal nach unseren Picks. Da haben wir jetzt noch 3,5 Minuten für. Und dann sind wir auch innerhalb der 40 Minuten.
Ach, sehr gut.
Andreas, pick mal was.
Ja, ich habe was rausgesucht, was eigentlich aus deiner Ecke stärker kommt, weil du bist bei uns der KI-Experte. Perplexity haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, war auch vor etlicher Zeit auch schon mal ein eigenes Pick. Und die haben etwas Neues eingeführt, das nennt sich Deep Research, also tiefe oder tiefgehende Erkundung oder Erforschung, automatisierte Tiefenrecherche für komplexe Fragestellungen. Also Perplexity war ja ohnehin schon dafür bekannt, tiefer zu gehen und andere Quellenforschung zu betreiben. Aber mit dieser Deep Research Funktion hat sich da eine neue Funktion gezeigt, die automatisierte, umfassende Recherchen ermöglicht. Anders als so klassische KI-gestützte Suchanfragen, die meistens nur auf eine begrenzte Anzahl von Quellen zugreifen, geht dieses Deep Research einen Schritt weiter. Es führt zahlreiche Suchanfragen aus und wertet hunderte von Quellen aus und erstellt daraus strukturierte Berichte. Ich könnte euch jetzt noch ein bisschen erzählen, wie das funktioniert. Das spare ich mir aber an der Stelle. Einfach nur schaut euch mal den Link an. Wir setzen den in die Shownotes. Das Modell Deep Research von Perplexity.ai.
Sehr schön. Perplexity ist sowieso immer ein guter Tipp. Ein guter Tipp aus der KI-Welt, ein guter Tipp für die Internetwelt. Perplexity macht das Internet so viel besser als mit Google und Co. Sehr schön. Okay.
Hast du auch was mitgebracht?
Ich habe auch was mit dabei. Ach, ich könnte ja so viel aus der Welt der KI an Tools irgendwie vorstellen. Und ich greife auch in diese große Kiste mal rein. Das sind nicht alles immer direkt KI-Tools, aber sie haben zumindest viel mit KI zu tun. Und ich picke heute mal den Transkriptor. Den Transkriptor, wir hatten das Thema hier auch schon ein paar Mal, also wir hatten es auch schon mal so unter uns in unserer WhatsApp-Gruppe gehabt, aber es taucht bei mir immer wieder auf, wie transkribiere ich eigentlich vernünftig Meetings? Na, das kann man ja, sag ich mal, bei Online-Meetings gibt es dann inzwischen so KI-Agenten, die kommen als Person, als Agent dann mit in das Meeting mit rein, in Zoom mit rein oder in Teams mit rein oder wo auch immer ihr eure Meetings haltet, und die nehmen das dann auf und dann habt ihr ein Transkript und das kann man dann irgendwie per KI-Magic nachher zu einem Protokoll machen. Was macht ihr aber jetzt, wenn ihr telefoniert oder wenn ihr ein Präsenzmeeting habt? Dann könnt ihr die ja nicht mit einschleusen. Wenn ihr aber jetzt einen Prozess habt, wo ihr sagt, ja, meine Meetings werden aber so dokumentiert, braucht ihr irgendwie eine andere Lösung, wie man dort transkribieren kann. Und da greift genau Transkriptor ein, was eine echt gute Lösung ist, die sehr gut funktioniert, einigermaßen bezahlbar auch ist, also jetzt nicht gleich irgendwie ganz tief ins Portemonnaie irgendwie klammert und sehr flexibel ist. Die haben auch die Möglichkeit, dass man in Online-Meetings das mit reinmacht. Ihr könnt aber auch einfach euer Smartphone nehmen, könnt dort auf Aufnahme drücken und alles aufnehmen, was irgendwie gerade passiert, ob ihr am Tisch sitzt oder ob ihr telefoniert, dann macht ihr den Aufnahme auf laut etc. Stimmen werden automatisch erkannt und zugeordnet. Wenn sie dann einmal namentlich zugeordnet sind, werden sie auch immer wieder erkannt. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Andreas ein Meeting habe, dann kann ich das aufzeichnen, kann sagen, das war der Andreas. Das nächste Mal wird der Andreas dann automatisiert erkannt. Und dann habe ich dann ein paar Sekunden später ein Transkript, das ich entweder direkt auch in der App dann schon irgendwie bearbeiten kann oder ich kann es dann nehmen. Das ist dann eher mein Prozess, wo ich sage, ich kippe das noch in eine andere KI rein, automatisiert, wo dann was draus gemacht wird. Geht los, glaube ich, irgendwie, also geht auch kostenlos, aber da muss man sagen, das ist sehr schnell, ist es eingeschränkt, aber dann eigentlich ist man irgendwo so bei 5 € im Monat oder 8 € im Monat, wo man sagt, das ist alles bezahlbar. Wenn man sich da andere Tools anschaut, da liegt man ganz schnell irgendwie bei 40, 50, 60 Euro im Monat, die dann solche Besprechungen dann mit transkribieren. Also das wäre mein Tool, mein Pick an der Stelle,
Transkriptor. Super Tipp. Und wer weiß, wenn man das per Hand macht, wie lange das dauert, der merkt, ein paar Minuten Arbeitszeit eingespart, dann sind die 5 oder 8 € auch ganz schnell wieder drin.
Ja, das ist bei KI, finde ich ja ganz oft, ne? Das ist einmal, hast du dieses Zeitspar-Argument. Ich muss aber sagen, ich habe früher Meetings gar nicht so stringent auch dokumentiert. Es sei denn, die Kunden wollten wirklich eine Dokumentation. Mhm. Ich für mich habe es aber nicht immer mit dokumentiert. Aber es ist ein riesen Qualitätsgewinn, wenn ich jetzt sage, im Prinzip, da landet automatisch eine Zusammenfassung, eine To-Do-List in meinem Kalender drin, bei dem Termin, bei dem ich dementsprechend hatte. Nicht, dass es das ersetzt, was ich bisher gemacht habe, sondern ich kann jetzt endlich was tun, was ich bisher eigentlich nie gemacht habe, ne? Also das finde ich auch immer wieder so spannend, dass man dann sagt, ja, da gibt es plötzlich einen Prozess, der einfach qualitativ das enorm aufwertet durch KI. Ich habe vorher keine großartigen Protokolle geschrieben, ne? Zumindest nicht viel. Ich habe für mich Stichnotizen geschrieben. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du jedes Mal dann irgendwie 2 DIN A4 Seiten Protokoll nach jedem Meeting irgendwie schreibst. Man macht sich so seine Stichpunkte.
Nach den Meetings mache ich es tatsächlich nicht. Da ist dann meistens jemand im Kundenteam für zuständig, weil ich mich sehr schwer tue während der Meetings, wenn ich moderiere oder Aufgaben verteile oder ähnliches, das auch noch zu dokumentieren. Danach macht man es manchmal auch für die eigene Weiterarbeit, schaffe ich aber auch nicht immer und vor allem nicht so lückenlos und strukturiert wie eine KI, mir das dann präsentiert. Wo ich es aber immer mache, sind meine Online-Coachings, wo ich von größeren Coaching-Anbietern beauftragt werde, wo ich dann nach einer vereinbarten Zeit, 3 Coaching-Stunden, 6 Coaching-Stunden oder länger, auch Berichte abgeben muss. Und da schreibe ich tatsächlich noch ganz klassisch auf Papier mit einem guten Kugelschreiber nebenbei mit und fasse das dann zusammen. Das Leben könnte ich mir sehr viel einfacher machen.
Probier's mal mit Transkriptor. Ja. Würde mich mal interessieren, weil ich glaube, da kannst du dir wirklich das viel, viel einfacher machen. Und ich sage auch immer, dass wenn so KI Texte generiert, ne, du hast doch, sag ich mal, du definierst ja dann am Ende auch durch das Training, durchs Prompting so Qualitätslevel. Und du hast doch immer so ein gleichbleibendes Qualitätslevel. Es ist nicht mehr von der Stimmung von einem Menschen oder von einer Erinnerung eines Menschen irgendwie abhängig, erinnert er sich nur, sondern die KI hat immer das gleiche Level. Wenn ich je nach Prompting sehr hohes Level und das kann ich immer wieder nutzen. Das ist völlig unabhängig, ob ich jetzt krank bin oder nicht krank bin. Die KI macht das einfach auf dem gleichen Qualitätslevel wie immer.
Sehr gut. Na gut. So, okay. Unsere Stimmung ist am Ende.
Und auch unsere Zeit. Jetzt haben wir es nämlich doch voll ausgereizt. Wir sind jetzt fast bei einer Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier schon mal langsam in die Outro-Musik, Andreas, und wir verbleiben, oder? Wie?
Ja, mit freundlichen Grüßen und wie immer, mein Wunsch bleibt heldenmutig und neugierig.
Und auch von mir alles Liebe, alles Gute, bleibt neugierig mit allem, was ihr tut und erfolgreich vor allem. Genau, so ist mein Outro. Erfolgreich müsst ihr bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, my God.